Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.
Willkommen zurück bei Jeder Stimme zählt. Und auch heute wieder mit meinem wundervollen Gast, Co-Partner und dem Voice-Profiler Dr. Jan Michalski. Jan, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein kann.
So, das sagen wir jedes Mal zueinander, dass es schön ist, dass wir uns an diesen Freitagen begegnen. Und heute könnt ihr also zumindest diejenigen, die uns zuschauen, sehen, auch dass ich nicht in meiner gewohnten Umgebung heute sitze, sondern in einem Hotelzimmer. Das heißt, wir machen das auch für euch on the road. Also wir sind einfach immer am Freitag zusammen, ob das jetzt im Büro ist oder nicht. Und heute widmen wir uns weiter den super, super spannenden Mythen, die Stimme mit Charisma verbinden oder auch nicht. Und Jan, du wirst uns heute wieder ein wenig aufklären. Ich habe heute zwei, drei Themen mitgebracht, aber bevor wir starten, wollte ich dir unbedingt mal erzählen, das fand ich nämlich schön, dass wir auch schon Zuschriften bekommen haben und Anfragen bekommen haben. Und ich finde es total toll, dass ihr uns schreibt. Und es wäre super, wenn auch noch mehr davon kommt, weil wir können da sicherlich damit auch viel schöner für euch weiterarbeiten. Und zwar sind zwei Sachen angekommen diese Woche, die ich mit dir jetzt teilen möchte. Einerseits hat eine Hörerin gefragt, ob es möglich wäre, dass wir die Stimme von Barack Obama tatsächlich mal analysieren und profilen. Das lasse ich jetzt mal so stehen, du darfst gleich antworten. Und die zweite spannende Anmerkung bzw. ein Geschenk war ein Video, was mir jemand geschickt hatte. Und zwar wurde da aus einer Stimme, die eher relativ neutral bis wenig sexy, durch technische Effekte auf einmal so was ganz Großartiges gemacht, was wirklich toll klang und den ganzen Raum erfüllt hatte und Menschen total begeistert von dieser Stimme waren. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung zu dem, was wir machen, also was Technik auch mit der Stimme machen kann. Können wir vielleicht irgendwann mal auch nochmal was zu sagen. Also an dieser Stelle nochmal eine Einladung an euch. Schreibt uns gerne. Wir antworten sicherlich jetzt nicht sofort ad hoc, sondern in den nächsten Folgen. Und wer das Voice Profiling für sich in Anspruch nehmen möchte, weil da habt ihr auch schon gefragt, hey, wie ist das, wie läuft das? Schreibt uns am besten eine E-Mail und wer mag an info@herzig-eq, dann schicken wir euch auch alle Informationen und dann wird der Jan dieses Profiling für euch mit Freude machen. In dem Sinne starten wir. Jan, der Voice Profiler, und Isabella, die EQ-Expertin. Es geht bei uns um Führung, um Menschen, um Wirkung und Stimme. Und wir haben heute zwei Mythen mitgebracht, die jetzt für euch aufgelöst werden. Jan, ich starte mal mit dem ersten Mythos, der mir regelmäßig in Seminaren begegnet. Immer wenn es um Wirkung geht, immer wenn es um Charisma geht, geht es auch darum, wie schaffe ich meine Stimme natürlich ein Volumen zu geben, ja? Wie schaffe ich die Stimme tragbar zu machen. Und sehr oft gibt es diese Empfehlung, denk an deine Bauchatmung. Also die Bauchatmung steht quasi als ein wahnsinnig großer Pfeiler, um charismatisch zu wirken. Wie ist es? Stimmt es oder stimmt es nicht?
Ja, das ist ein Mythos, den ich sehr gerne mag, weil ich nämlich auch genauso mit diesem, wie du es genau sagst, diesem Grundpfeiler des Sprechtrainings auch aufgewachsen bin, dass gesagt wurde, gewöhn dir das gleich ab, in die Brust zu atmen, immer schön in den Bauch. Ich komme ja mehr klassischerweise aus der Gesangsausbildung, was das angeht, wo ja eben auch gesagt wird, lerne in den Bauch zu atmen und durchs Zwerchfell und so. Und auch wenn man mit Meditationspraxis und so dabei ist, und dann kannte ich das natürlich schon, als es dann in der Sprechwissenschaft auch eben darum ging, atme aus dem Bauch, das gibt der Stimme mehr Kraft, das gibt der Stimme mehr Volumen. Und da haben wir es jetzt mit so einem Mythos zu tun, wo wir sagen müssen, er ist weder wahr noch falsch, beziehungsweise beides gleichzeitig. Weil es auf der einen Seite so ist, fürs Sprechen an sich ist Bauchatmung super praktisch. Ich habe einen längeren Atem, ich kann mir meine Luft besser einteilen. Ich kann mit mehr Druck arbeiten, ich kann dem Ganzen mehr Volumen geben und Lautstärke und Tragfähigkeit ist natürlich auch so ein Faktor, der in Charisma mit reinspielt. Aber Ein Faktor, der für Charisma ein bisschen wichtiger ist noch als Lautstärke, ist die sogenannte Phrasierung. Das heißt, wo mache ich meine Pausen? Wie lange rede ich, bevor ich einen Einschnitt mache? Und wir können feststellen, dass Menschen, die mehr in die Bauchatmung gehen, mehr Luft zur Verfügung haben, tendenziell auch ein bisschen dazu tendieren, diese Luft auch zu nutzen, um länger zu sprechen und mehr Worte in eine Äußerung zu packen. Und das ist ein Charisma-Killer. Weil wir da wieder, wir haben ja darüber gesprochen, darüber, was die drei Grundpfeiler von Charisma sind. Das sind ja eben Leidenschaft, Selbstbewusstsein und Kompetenz. Und wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es ja bei Kompetenz super wichtig ist, dass wir Menschen dieses kleine, perfide Ding in unserem Kopf haben, was sagt, wenn ich nicht verstehe, wovon du sprichst, dann suche ich den Fehler nicht erstmal bei mir, dass ich das eventuell nicht verstehe, sondern ich sage erstmal, dann kann der das nicht erklären. Das heißt, ein ganz, ganz wichtiger Punkt von Kompetenz ist, dass der andere mir folgen kann. Wenn der andere nicht versteht, was ich sage, dann hält er mich tendenziell für inkompetent. Und ein Faktor, der ganz wichtig dafür ist, ob mir jemand folgen kann, ist, wie ist meine Aufmerksamkeitsspanne? Und wenn der andere redet, redet, redet und mein Arbeitsgedächtnis ist die ganze Zeit überlastet, weil ich Informationen um Informationen kriege, jedes Mal, wenn ich einen Einschnitt mache oder eine Pause mache, dann sagt das meinem Gehirn, fertig, verarbeiten, abspeichern, nächste Information. Wenn ich diese Einschnitte nicht mache, dann sende ich meinem Hörer die ganze Zeit das Signal, ich bin noch nicht fertig, ich bin noch nicht fertig. Und das kann dazu führen, dass der andere überfordert ist und mich deswegen für inkompetent hält. Und das tötet das Charisma ab. Also auch wenn das sehr kontraintuitiv ist, ist es super wichtig, kurze Phrasen zu machen, wenn wir uns mal einen Vortrag von Steve Jobs anhören. Oder eben auch von Barack Obama, wo wir gerade schon bei dem Thema waren. Da haben wir relativ kurze Abschnitte und wenig Worte, bevor erstmal so eine Pause kommt, damit das wirkt. Und das muss nicht unbedingt so eine Sprechpause sein, dass ich halt wirklich Leere lasse, sondern allein sowas, wenn ich das mit der Sprechmelodie mache, so abgeschlossen. Nächste Information. Das kann ich schon durch die Stimme signalisieren, dass ich sage Cut, Cut, Cut und dann macht das richtig schön für das Gehirn des Zuhörers. Ah, fertig, fertig, fertig. Und das macht es leichter zu folgen. Und je mehr Luft ich habe, desto mehr muss ich keine Pausen machen. Und das kann einen Einfluss darauf haben, dass ich es dann auch nicht tue.
Wunderbar.
Also,
Ich, jetzt muss ich dir fast ins Wort fallen. Entschuldigung.
immer.
Mir fällt es gerade ein, es ist total interessant, was du gerade sagst. Denn die Wahrnehmung, das Verarbeiten der Informationen, das ist ja auch ein Teil, was wir mit den Führungskräften immer wieder trainieren. Ne? Wie baue ich eine Rede? Wie kann ich überzeugen? Und dann gibt es diesen Passus. Und jetzt passt das sehr schön zu dem, was du gesagt hast. Versuche, kurze Sätze zu machen. Also kein Satz, der weil eben die Verarbeitung der Informationen so viel einfacher stattfinden kann. Und das würde ja gleichzeitig mit dem, was du gesagt hast, noch viel mehr Sinn machen.
Das ist tatsächlich auch was, wenn wir das unterrichten, was super wichtig ist, auf der einen Seite zu versuchen, nicht diese unglaublich hypotaktische Struktur mit Nebensatz und Nebensatz und Nebensatz, dass das alles so super komplex wird, aufzubauen, sondern ruhig schon auch ein bisschen simpler zu bleiben. Man hat dann immer so die Angst, dass man inkompetent wirkt, wenn man seine Rede simpler strukturiert auf einer grammatischen Ebene. Aber gerade das ist eben das Problem, dass wir kompetenter wirken, wenn der andere uns leichter folgen kann. Und dann sind einfache Satzstrukturen eben von Vorteil. Und der zweite Punkt ist eben noch, dass es nicht unbedingt nur um die Sätze geht, sondern dass ich auch einen längeren Satz intonatorisch, also mit meiner Pausenstruktur, aber auch mit meiner Melodie, in kleinere Häppchen teilen kann, ohne dass jetzt dann ein Punkt an der Stelle ist, aber trotzdem, und das kann ich halt auch vorher schon strukturieren. Ich kann mir meine Rede nehmen, kann mir so einen Satz nehmen und kann sagen, okay, da ist ein Einschnitt, da ist ein Einschnitt. Muss natürlich ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, dass ich die nicht an sinnlosen Stellen mache und dann halt quasi so ein bisschen den Sinn auseinanderzerre. Aber es gibt relativ viele klare Stellen, wo ich sagen kann, da passt noch mal eine Pause hin und da passt noch mal eine Pause hin. Und das kann auch nicht schaden, das am Anfang zu übertreiben und dann eben so ein bisschen zu sagen, so, okay, ich mache jetzt so wirklich alle vier Wörter mal, gucke ich, dass ich da versuche, irgendwo einen Einschnitt hinzukriegen. Weil wir in der Charisma-Forschung festgestellt haben, es ist viel, viel leichter, zu lange Phrasen zu machen, als zu kurze. Also, dass du sagst, meine Phrasen sind zu kurz und das ist ein Problem, kommt viel seltener vor, als dass die Phrasen zu lang sind und das ist ein Problem.
Das ist super interessant und erinnert mich jetzt auch an die Thematik, wenn wir zum Beispiel Schnellsprecher in den Seminaren haben. Das kennst du auch. Die sind manchmal zu überfordernd für andere, ja, weil die so wahnsinnig schnell sprechen. Und da versuchen wir denen immer zu sagen, okay, du könntest versuchen, das Tempo ein bisschen zu drosseln. Und dann gibt es diese kleine Methode, da kannst du gleich mal direkt vielleicht auch mit aufräumen, dass wir nach jedem Satz dieses 21-22 trainieren zu denken, um da diese kurze Pause mit zu haben, die eben ein wenig Ruhe in die Sprachmelodie reinbringt.
Finde ich so durchaus sinnvoll, dass ich sage, okay, ich baue mir quasi so Speedbumps da ein, sodass ich sage, so etwas, was mich so zwangsläufig ausbremst. Das kann ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Was wir zum Beispiel auch noch machen, ist, mit Metronom nebenbei zu arbeiten. Dass man ein Metronom, dass ich weiß, okay, ich habe ungefähr so und so viele Silben pro Sekunde, dann kann ich mir ein Metronom einstellen auf diese Taktung und dann mache ich das immer so, dass ich Leute aufnehme und dann eben im Voice Profiling sehe und sage, okay, das ist jetzt deine Geschwindigkeit, jetzt sprich mal so, ich lasse ein Metronom dabei laufen und dann schalte ich die Geschwindigkeit auf das Charisma-Optimum runter und dann passt sich das damit an und dann kriege ich da so langsam ein Gefühl für. Und das Schöne ist ja, dass wir direkt an der Forschung hier dran sind, weil ich immer noch mal ein bisschen da unterwegs bin. Und ich war vor ein, zwei Monaten gerade bei Professor Niebuhr wieder in Süddänemark. Und die machen gerade ganz viel auch mit Multimodalität, also auch mit Körpersprache. Und da ging es jetzt auch gerade um Laufen beim Vorträge halten. Und da scheint so gerade so eine Tendenz zu sein, das ist alles noch ganz frisch, aber ich wollte das jetzt einfach schon mal in den Raum werfen, dass es möglicherweise sein kann, dass Menschen, die sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell sprechen, davon profitieren, nicht fix an einem Platz zu stehen, sondern sich ein bisschen mehr hin und her zu bewegen, weil es so zu sein scheint, dass die Bewegung dann auch die Geschwindigkeit runterdrosselt. Also, dass es nicht so ist, das hatte ich vorher gedacht, dass es hektischer wird, wenn man sich bewegt, aber man spricht langsamer, wenn man in Bewegung ist dabei.
Ja, das kann ich mir so total gut vorstellen. Auch einfach deswegen, weil ich einfach das Gehirn auf mehreren Kanälen dann einsetzen muss. Und dadurch kann das fast logisch sein. Ja, die sokratischen Dialoge, ne? Die sind ja auch immer im Gehen gewesen. Interessant. Dankeschön für diese neue Info. Dann können wir das mal vielleicht mit einbauen in die Seminare. Jetzt laufen wir beim Sprechen. Warum eigentlich nicht? Du hast vorhin gesagt, Pausen. Pausen wären etwas, was uns hilft, besser oder charismatischer zu wirken. Und ich habe für mich dann gedacht, ja, Pausen ist etwas, was man bewusst einsetzen kann. Aber es gibt manchmal auch so Sprachstörer wie das M und Ö und was auch immer manchmal so rauskommt, während wir eigentlich ganz flüssig sprechen wollten. Dieser Nachdenker, die uns manchmal für uns selbst vielleicht nicht so schön wirken lassen. Würdest du sagen, ja, stimmt, es ist auch wirklich nicht charismatisch, wenn dann so ein I und E und was auch immer rauskommt? Oder sagst du, oh, die Menschen finden es sehr sympathisch, das dürft ihr alle weitermachen?
Ja, du hast es gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es in der Coaching-Szene tendenziell ja gesagt wird, oh, sieh zu, dass du das loswirst. Also, dass das ganz viel eben gesagt wird, das passt uns gar nicht so richtig ins Charisma-Profil rein. Was du gerade schon gesagt hast, wir unterscheiden da eben genau zwischen dem, was wir als stille Pausen, also als Silent Pauses bezeichnen, wo wirklich nichts gesagt wird. Und die sogenannten Filled Pauses, die gefüllten Pausen. Und gefüllte Pausen sind eben genau das, das ja, wo ich irgendwas da reinbringe an Lautäußerungen, damit bloß keine Stille drin ist. Das scheint aber auch irgendwie auch beim Nachdenken zu helfen. Also es ist etwas, was ganz natürlich ist, dass wir diese Produktion da drin haben. Und das ist auch ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Wir haben lange gedacht, dass gefüllte Pausen schlecht sind für Charisma. Also, dass das sofort, dass du dir richtig Mühe geben musst, dir das alles abzutrainieren. Und ganz abgesehen davon, dass es super schwierig ist, vor allem gerade in einer, du kennst das vermutlich auch, in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, werden die mehr. Also, dass ich einfach, ich bin dann gestresst, es ist eine Drucksituation und dann mache ich mehr gefüllte Pausen. Und dennoch noch zu denken, ich darf das gar nicht machen und ich muss versuchen, das zu unterdrücken. unterdrückt quasi schon fast so eine physiologische Grund, so ein Grundausdruck, so wie wenn du versuchst, nicht zu gehen oder nicht zu niesen oder so. Und das Schöne daran ist aber, dass wir gerade eben auch durch die Forschung gesehen haben, das ist auch gar nicht notwendig, das komplett zu unterdrücken. Ich erinnere mich jetzt, es ist immer so, dass es gibt mehrere Sachen dazu, aber das ist das Experiment, was ich so am schönsten fand. Da wurde mit so kleinen Roboterfiguren gearbeitet. Und die, ich glaube, das Setting war ein Backrezept. Dass die Probanden da gesessen haben und sollten, Probandinnen da gesessen haben und sollten einen Kuchen backen. Und da war so ein kleiner Roboter, der sprachlich gesagt hat, wie das Rezept ist und welcher Ablauf da kommt. Und eigentlich ging es natürlich darum, wie nehme ich diesen Roboter wahr? Wie wirkt der auf mich? Und da haben wir wirklich festgestellt, wenn der keine gefüllten Pausen macht, dann wirkt dieser Roboter wie ein Roboter. Dann wirkt das künstlich, dann wirkt das gestelzt und ich merke die ganze Zeit, dass da eine Maschine ist, die mit mir kommuniziert. Wenn wir dieser Maschine künstlich gefüllte Pausen geben, also wir lassen den immer zwischendurch so machen, dann wird er als deutlich sympathischer, deutlich wärmer, deutlich charismatischer und menschlicher wahrgenommen, weil es eben auch, und das hatten wir ja auch schon ganz oft, Charisma auch eine Form von Authentizität ist. Und auch mal zu zögern und eine Denkpause reinzumachen, zeigt, oh, da ist nicht ein perfekt abgelesener Vortrag, der jetzt gerade einfach nur nach mir geworfen wird, sondern die Person spricht mit mir und muss auch mal nachdenken, was sie gerade sagt. Und das kann durchaus vorteilhaft sein, diese gefüllten Pausen reinzubringen. Und wir wissen, der Punkt, wo es kritisch wird, ist so, um mal so eine grobe Zahl in den Raum zu werfen, wenn ich mehr als 8 Ms pro Minute mache. Dann fängt es an, auffällig zu werden, dass jemand die ganze Zeit nur ja und dann ja. Dann merken wir das, dann wird es auch störend und dann killt es auch das Charisma. Aber bis ungefähr 8 Ms pro Minute, so, also alle 7 Sekunden oder so müsste das sein, mal ein M ist vollkommen okay.
Wunderbar, danke, dass du das gesagt hast gerade. Ich war nämlich schon die ganze Zeit am Überlegen und habe gedacht, oh Mann, ich habe manchmal, wenn ich in Vorträgen sitze und jemand zu viele Ms macht, dann fängt das an, mich so zu beschäftigen, dass ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren kann. Dann sind das zu viele. Danke, danke, damit hast du mich jetzt ein bisschen wieder beruhigt.
Ja, und das ist auch noch gleichzeitig, was halt richtig fies an der ganzen Sache ist, ist dieser, wie nennen wir es, dieser Frequency-Effekt, den wir auch in den Biases haben. In dem Moment, wo mir das einmal aufgefallen ist, dass jemand zu viele Ms benutzt, dann kann es auch sein, dass der danach weniger Ms benutzt, aber dann fällt mir jedes einzelne davon auf. Und das war sehr schön, das in dem Vortrag halt zu hören. Da hält jemand einen Vortrag über diese gefüllten Pausen und in dem Moment achtet man die Hälfte der Zeit darauf, wie viele gefüllte Pausen der Dozent verwendet, der gerade über gefüllte Pausen spricht. Genauso ist es, es fällt mir nur gerade dazu ein, als wir über Klicklaute in der deutschen Sprache geredet haben. Und das wird für die Hörer jetzt ganz furchtbar in dem Moment, wo ich das anspreche. Und zwar ist das, dass wir im Deutschen auch so ein. Wenn wir nachdenken oder so, dann habe ich noch überlegt. Ja. Und in dem Moment, wo man darauf achtet, dann ist es auf einmal so richtig häufig. Und bei den M's ist es halt auch so.
Dankeschön, Dankeschön. Das war ja sehr, sehr schön. Also deine Qualitäten im Schauspiel sind natürlich auch großartig. Ich war wieder begeistert, wie du das schön abrufen kannst, diese Geräusche. Wir haben immer versprochen, dass wir nach diesen Mythen, wenn wir sie aufgearbeitet haben, auch Tipps abgeben. Jetzt haben wir das erste mit der Bauchatmung gerade schon als zum Teil richtig und zum Teil falsch verstanden. Und jetzt würde ich dich fragen, ich denke an meine Erfahrung mit dieser Bauchatmung und ich habe mal erzählt, dass ich halt einen Phonetikunterricht genommen habe und damals auf dem Boden lag und ein richtig dickes, fettes Buch auf dem Bauch hatte und bis 70 oder wie auch immer zählen musste, das Buch sich immer hob und senkte und das sollte mir helfen, mehr Volumen aufzubauen. Ich fand das eine unglaublich anstrengende Übung. Ich glaube tatsächlich, dass es mir geholfen hatte. Zumindest war mein Volumen eine Zeit lang ziemlich weit, wenn ich in Räumen gesprochen habe. Dann konnte ich auf einmal viel weiter meine Stimme tragen als davor. Hast du noch weitere Ideen, wie wir diese Bauchatmung für uns zum Positiven nutzen könnten?
Das ist tatsächlich eins, wo ich in die Richtung gehen würde und würde sagen, ich würde nicht empfehlen, nicht in den Bauch zu atmen, damit wir zu wenig Luft haben und uns deswegen selbst unterbrechen müssen. Also das ist auf keinen Fall die Empfehlung, die ich geben würde. Ich würde immer noch sagen, Bauchatmung zu trainieren ist eine super sinnvolle Sache. Allein ja schon, weil durch Zwerchfell und die Organe, dass das ja eben auch einen gesundheitlichen Effekt hat und auch was mit Sprechgesundheit und Sprachgesundheit ja auch zu tun hat, ein bisschen ja, diesen konstanteren Luftstrom durch die Bauchatmung mit nutzen zu können. Was ich an der Stelle einfach nur empfehlen würde, ist, jemand, der Bauchatmung trainiert hat und der dieses Volumen und diese Dauer auch zur Verfügung hat, einfach zu sagen, nur weil es da ist, muss man es nicht ausnutzen. Also die Bauchatmung zu haben, heißt, ich habe dieses Volumen, ich kann das nutzen, aber ich muss nicht immer so lange sprechen, bis das auch wirklich ausgereizt ist. Also das kann ja die Sache sein, die man daraus zieht, dass man sagt, jetzt habe ich so viel Luft, jetzt benutze ich die auch. Und dann eben zu sagen so, nee, gar nicht notwendig. Schön, dass das da ist. Schön, dass man es nutzen könnte. Aber an der Stelle eben, um charismatisch zu wirken, zu sagen, Zurückhaltung. Ich habe das jetzt, aber ich versuche trotzdem so in kleinen Stößen was rauszulassen und nicht alles, was ich habe. Dazu tendiert man ja in dem Moment, wo man mehr hat und sagt, ah, ich kann jetzt. Dann zu sagen so, ja, aber du musst nicht. Und es ist sogar besser, wenn du es nicht tust.
Das heißt, wir könnten zusammenfassen, dass wenn wir charismatisch und empathisch gleichzeitig sind, weil wir quasi den Hörern die Möglichkeit geben, uns zu verstehen, weil wir nicht zu viel, nicht zu lange, nicht zu verschachtelt sprechen, dass wir dann eher das Charisma steigern.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, danke schön. Dann haben wir jetzt mal was ganz Konkretes. Und was die Pausen und die Es und Pst. Das kann ich gar nicht so schön, wie du das gerade gemacht hast. Wenn du dazu noch einen konkreten Tipp hättest, was würdest du damit geben heute?
Das ist eine sehr gute Frage, weil es da an der Stelle, also abgesehen davon, dass ich den Tipp in den Raum werfen würde, den wir ja gerade schon hatten, macht euch da nicht so viel Stress mit. Wenn man sich den Stress macht, das zu unterdrücken, dann führt es ganz häufig dazu, dass es eher noch mehr wird, weil man dann eben denkt, oh, jetzt habe ich schon wieder M gesagt, oh nein, und dann mache ich mir Gedanken darüber, dass ich schon wieder M gesagt habe. Und mache mir keine Gedanken darüber, was ich eigentlich sagen will. Und dann vergesse ich, was ich sagen will und muss wieder nachdenken, mache wieder ein M mehr. Also erstmal den Stress rauszunehmen. Was ich aber ganz wichtig finde bei gefüllten Pausen ist, dass es einen Unterschied in der Qualität gefüllter Pausen gibt. Also wenn ich ich sag jetzt mal, eine offene gefüllte Pause mache, also ich sage mit offenem Mund, ich sage ja, dann überlege ich und die werden als wesentlich negativer wahrgenommen, als wenn ich M sage. Also gefüllte Pausen mit geschlossenem Mund sind fürs Charisma wesentlich weniger schädlich als gefüllte Pausen mit einem offenen Mund. Also das würde ich sagen, ist der Tipp überhaupt, den ich da mitgeben würde. Das einfach ganz schnell zu einem M machen, dann hat das automatisch schon einen Boost für das Charisma.
Wunderbar. Ganz, ganz großartig, weil wir doch Körpersprache als multimodal jetzt quasi verstanden haben, gehört ja alles dazu. Und in der Tat, die meisten Menschen machen sich, glaube ich, ganz wenig Gedanken darüber, wie sie aussehen, wenn sie diese Sprachpausen machen. Und da wäre es vielleicht auch mal ganz schön, sich mal aufzunehmen in solchen Situationen. Einerseits kann man seine Stimme analysieren lassen durch dich, aber auf der anderen Seite kann man auch einfach mal schauen, wie wirke ich beim Sprechen. Ist mein Mund da auf? Wirke ich da eher nicht so ganz helle, sondern oder dabei, ne, so nachdenklich zu wirken. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Früher gab es gerne so Posen auf den Fotos, wo Menschen immer so den Finger unter der Lippe gehalten haben, so auf dem Kinn. Und es wirkte ja so unglaublich nachdenklich und schlau. Ja? Und das hatte viel damit zu tun, weil wir das eben so wahrnehmen, wenn der Mund so nachdenklich ist, dann bin ich schlau. Und es würde natürlich das Gegenteil jetzt unterstützen mit dem, was du gerade gesagt hast, wenn ich so mit dem offenen Mund da stehe, dann bin ich vielleicht nicht ganz, verdaue ich meine Sprache gerade nicht.
Das ist ein super Punkt. Und das ist ja aber auch das, was wir genau im Gegenteil. Also, das ist das, wenn wir mit geschlossenem Mund oder so typische Denkerpose, wo dann auch so Lippen aufeinander gepresst am besten noch, um zu zeigen, da ist gerade wirklich angestrengtes Nachdenken drin. Und als genaues Gegenteil, wenn wir Und das ist jetzt natürlich ein bisschen klischeehaft gegriffen, aber wenn wir halt darstellen wollen, dass jemand halt nicht so besonders helle ist und so einen dümmlichen Gesichtsausdruck machen wollen, dann ist es ja immer jemand, der mit offenem Mund da steht und wo wir dann sagen, so, mach den Mund zu, es wirkt dümmlich. Und das könnte tatsächlich eben auch damit reinspielen, dass eben dieses, dann bin ich genau in dieser Haltung. Und wie du sagst, das ist ja halt das Visuelle, spielt da dann auch mit rein. Das heißt, ich kriege ein Zögersignal und ich sehe auch gleichzeitig noch, dass der, und ich finde das schön, wie du es gesagt hast, dass seine Sprache gerade nicht verdaut wird. Das fällt halt alles raus, so, weil, und dann, ja.
Interessant. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Umso schöner, dass wir heute die Zeit hatten, mal darüber zu sprechen, wie wirke ich eigentlich tatsächlich von der Mundbewegung. Das finde ich auch so spannend. Vielleicht sollten wir uns das mal irgendwann mal anschauen. Zum Beispiel, wenn du mich anschaust, ich habe ja einen nicht so synchronen Mund, weil ich mit 29 einen Schlaganfall hatte und seitdem diese Synchronität einfach nicht mehr vorhanden ist. Und ich finde auch, dass es durchaus schwierig ist oder beziehungsweise auch auf andere, die nicht wissen, was dahinter steckt, durchaus negativ wirken kann. Weil in der Körpersprache, wenn wir zum Beispiel Mimik analysieren, ist ein hochgezogener Mundwinkel, der steht für Verachtung und Skepsis. Ja, genau. Und wenn jemand mich beobachtet und sieht, dass immer ein Mundwinkel hochgezogen wird, könnte er denken, dass ich mit einer absoluten Überheblichkeit, Arroganz, Verachtung Menschen begegne. Und deswegen ist es in der Körpersprache so wichtig, dass wir immer sagen, hey, achte auf die Baseline. Baseline ist das, wie Isabella immer aussieht. Dann kann das nicht ein Emotionsausdruck sein. Ich finde, das macht natürlich eine Wirkung, wenn das verbunden ist noch mit der Intensität der Sprache, der Stimme, des Volumens. Dann verstehe ich, dass Charisma da ganz, ganz viele kleine Schraubchen drehen kann, ne?
Jetzt hast du mir auch was zum Nachdenken mitgegeben, weil ich irgendwann mal, ich weiß nicht, ob das eine bewusste Entscheidung war oder ob das irgendwie so passiert ist, aber irgendwann habe ich mir tatsächlich mal angewöhnt, mein Lächeln zu einem Half-Smile zu reduzieren, zu sagen, wenn ich nicht gerade wirklich amüsiert bin, sondern einfach nur leicht amüsiert bin und lächle, dann ziehe ich halt nur den linken Mundwinkel hoch. Und das muss ich mir irgendwann mal angewöhnt haben, weil es halt so hieß, ja, das ist dann so ein bisschen unnahbarer und es wirkt halt cooler, wenn du nur mit so einem Mundwinkel lächelst. Aber ich sage, oh, arrogant kann das auch wirken. Das ist mir bis jetzt noch nicht bewusst gewesen, dass das eine Wirkung sein könnte.
Absolut. Jetzt muss ich an alle, die in meinen Seminaren gesessen haben, an alle, und das waren schon Tausende, jetzt sagen, Jan ist nicht Marco. Und warum? Jetzt machst du große Augen, das ist ein Zeichen für Überraschung. Ich erzähle allen meinen Seminaren von meinem sehr, sehr geliebten Freund, der eben genau dasselbe getan hatte wie du, sich das angewöhnt hatte, weil er für sich eine bestimmte Wirkung erzielen wollte, wie ein Rechtsanwalt in einer bestimmten Serie. So, und er hat sich dann gewundert, dass seine sozialen Kontakte immer weniger wurden und immer kälter. Und das haben wir dann aufgelöst durch eben dieser hochgezogenen Mundwinkeln. Also das nochmal an alle, die da waren und jetzt vermuten, dass er ein Marco ist. Nein, es gibt wirklich einen Marco. Und schönen Grüß an Marco, der weiß, dass er in meinen Seminaren erwähnt wird. Ja, also tatsächlich hat es eine Wirkung.
Spannend.
Ja.
Ja. Und auch wieder spannend, dass das häufiger als einmal vorkommt.
Ja.
Egal welchen Quirk man hat, es gibt immer noch jemanden da draußen, der den gleichen hat. Das ist schon.
Und das ist doch schön versöhnlich. Ich finde, das ist ein schönes für diese Folge. Ganz egal, wem was ist, es gibt immer jemanden, der mindestens dieselben. Wie würde man das? Ich würde nicht mal Macke sagen. Macke ist so ein böses Wort. Finde ein schöneres Wort dafür.
Ich sag halt immer Quirk. Das ist halt
Ja,
so, man hat so diesen
ist doch
Quirk.
ein
Ja.
Wort.
Ich weiß
Genau.
gar nicht, irgendwo habe ich das mal aufgegriffen.
Schönes Wort. Jan, wollen wir uns für nächsten Freitag wieder verabreden, dann in gewohnter Umgebung?
Selbstverständlich.
Wir haben noch weitere Mythen bestimmt auf Lager, die uns einfallen. Und falls ihr heute zugehört habt und eine Idee habt, was euch vielleicht an Mythen schon mal begegnet ist oder wo ihr euch fragt, hey, das, was ich da tue mit meiner Sprache, mit meiner Stimme, ist das charismatisch oder verhindere ich vielleicht meine wundervolle Wirkung, die ich erzielen könnte? Schreibt uns gerne, wir werden das sicherlich mit euch oder für euch auch beantworten. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir, Jan, war wie immer ein Vergnügen, mit dir zu sprechen und freue mich schon dann auf den nächsten Freitag.
Ich habe zu danken und gleichfalls.
Bis dann. Tschüss an alle.
Bis dann.
Das war Jede Stimme zählt.
Und jetzt nochmal ein kleiner Witz für alle, weil wir doch versprochen haben, dass du vielleicht noch zwei, drei Sätze zu dem Stimmprofil von Barack Obama sagen kannst, lieber Jan. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir das noch als Häppchen on top den Hörern und Hörerinnen mitgeben können.
Ja, wir können das so ein bisschen so als Sneak Preview schon mal machen, weil in dem Moment, als du gesagt hast, die Anfrage kam, ja, könnt ihr mal Barack Obama analysieren, habe ich sofort gedacht, so, das ist eine hervorragende Frage, das ist ein hervorragendes Beispiel und es ist nämlich so hervorragend, weil wir das nämlich auch schon gemacht haben, weil das nämlich genau die Person gewesen ist, wo wir gesagt haben, also Steve Jobs war unser Aufhänger am Anfang und wir haben das aber direkt erweitert, als wir gesagt haben, wir brauchen mehr charismatische Sprecher für das Datenset, dass Barack Obama war halt sofort mit dabei und Barack Obama ist einer der charismatischsten Sprecher mit dem höchsten Charisma-Score, den wir überhaupt haben. Und deswegen ist es auf der einen Seite ein bisschen fast langweilig, sich Barack Obama anzugucken, weil der halt einfach fast alles richtig macht. Aber deswegen kann man Barack Obama schön als Beispiel nehmen, um sich anzugucken, wie sieht das eigentlich aus, wenn man alles richtig macht. Und das können wir sehr gerne in einer zukünftigen Folge mal machen, dass wir uns, dann bringe ich mal das Stimmprofil von Barack Obama mit und dann gucken wir uns mal an, was macht der eigentlich, was den so charismatisch macht. Das ist ein super Ding, um Voice Profiling daran zu zeigen.
So, in dem Sinne, liebe Grüße an die Katharina, die uns geschrieben hatte. Und deine Antwort ist, wir werden es tun. Und sehr wahrscheinlich vielleicht so in zwei, drei Folgen, nachdem wir die Mythen abgearbeitet haben. Das ist unser Versprechen, Barack Obama zu analysieren. Wunderbar. Vielen Dank, Jan. Dann freue ich mich auch schon darauf. Und ja, vielleicht wollt ihr selber auch ein solches Profil erhalten und schauen, was eure Stimme so alles kann. Und vielleicht ist die nicht so langweilig wie die von Barack Obama und ihr habt noch eine Möglichkeit, an ihr zu schrauben, dann meldet euch gerne bei uns unter www.herzig-eq.de oder info@herzig-eq.de findet ihr auf jeden Fall alle Infos. In dem Sinne, alles Liebe und bis zum nächsten Freitag.
Das war Jede Stimme zählt. Der Podcast, der deine Wirkung in der Stimme und in der Körpersprache optimiert. Von Isabella Herzig und Dr. Jan Michalski.